Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Da waren es nur noch vier. Die Viertelfinals sind durch, es gibt jede Menge zu besprechen und deswegen kann ich hier nur einen anrufen über unseren Discord-Call, den lieben Anton.
Hallo Moritz, ja, es sind vier Mannschaften übrig geblieben und ich bin sehr froh, dass ich mit dem Menschen darüber sprechen kann, dem einen, den es gibt, der noch besser abliefert als die französische Offensive bei diesem Turnier. Boah. Schön, dass auch du da bist, Moritz. Und es ist ganz interessant, wir sind im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft angekommen und die Top 4 der Weltrangliste an Nationen ist tatsächlich auch die Top 4 bei dieser Weltmeisterschaft. Die Franzosen haben den Auftakt gemacht im Viertelfinale 2:0 gegen Marokko. Trotz verschossenem Elfmeter ganz souverän, oder?
Also wenn ich noch einen verzögerten Elfmeter verschossen sehe, dann mache ich mir die Mühe. Ich war jetzt schon kurz davor, jeden einzelnen Elfmeter dieser Weltmeisterschaft nochmal mir anzuschauen und eine Statistik auszuwerten, wie viele von denen verschossen wurden, wie viele verwandelt wurden, denn das kann ich langsam nicht mehr sehen, dieses Verzögern. Haben wir hier schon drüber geredet, müssen wir nicht nochmal aufmachen, das Thema. Es war trotzdem ein souveräner Sieg, wie du richtig gesagt hast. Sehr, sehr stark. Die Franzosen, ich habe gesagt, tut mir leid hier, falls ich irgendwen da vor den Fernseher verpflichtet habe, es wird das unterhaltsamste Spiel, das ist es nicht gewesen. Das war eine Zeit lang auch echt eher zäh, weil die Marokkaner fast nur aufs Verteidigen bedacht waren. Das ist dann auch ein Kompliment an Frankreich, wie sehr man Marokko, die so begeistert haben vorher streckenweise oder fast die meiste Zeit bei dieser WM, die so auszuschalten offensiv. Also da ging nicht viel nach vorne. Frankreich dann, das ist dann der Unterschied, ne, zu vielen anderen Nationen, wenn es dann irgendwie nicht spielerisch immer so krass funktionieren will, dann gibt es halt irgendwann mal diese Einzelleistung und Mbappé, man mit diesem Schlenzer, das 1-0 und quasi ja den Dosenöffner mit seinem ja, fantastischen Tor da. Also es ist wirklich, was der für eine WM mal wieder spielt, unglaublich, können wir später noch drüber reden, aber das hat dann eben so ein bisschen den Bann gebrochen, Dembélé kurz danach mit dem 2-0 und dann war das Ding auch gegessen. Also ich habe jetzt ja auch gerade noch mal die X-Goals vor mir, bevor mir da einer kommt, dass ja. Frankreich zu wenig Chancen hatte oder so. 3,7 zu 0,14, also Freunde, völlig dominant, sehr, sehr stark von Frankreich und das ist der zukünftige Weltmeister, wenn nicht irgendwas Verrücktes passiert im Halbfinale oder im Finale.
Boah, ja, ich find's ganz, ganz schwierig, weil natürlich, Frankreich ist unglaublich stark. Auch die haben bisher nur 2 Gegentore gefressen in diesem gesamten Turnier, alles gewonnen. Aber die Spanier, die jetzt kommen im Halbfinale, die sind eben auch unglaublich stark. Bis zu diesem Spiel gegen Belgien auch noch kein einziges Gegentor kassiert in dem Turnier. Hatten wir auch schon angesprochen, Unai Simon, mit dem Rekord an gegentorfreien Minuten. Und dieses Spiel wird natürlich der Kracher schlechthin. Ich glaube auch, dass overall die Franzosen so ganz leicht favorisiert sind, weil sie eben noch besser abgeliefert haben bisher in diesem Turnier. Auch jetzt wieder, du hast es wunderbar gesagt, gegen Marokko sehr souverän, sehr gut. Trotz des verschossenen Elfmeters nicht irgendwie sich verrückt haben lassen machen und ihren Stiefel weitergespielt. Marokko überhaupt gar keine Spielanteile. Gut, wie du es auch nochmal gesagt hast, mit den X-Goals-Werten. Also klar, die Franzosen für mich auch definitiv momentan der absolute Top-Favorit, aber die Spanier fliegen mir so ein bisschen unter dem Radar, wenn man darüber spricht, weil sie eben noch nicht diesen spektakulären Fußball zeigen, aber eben auch sehr, sehr effektiv sind in dem, was sie tun. Nicht zuletzt allen voran Mikel Merino, der absolute Super-Joker, der auch wieder gestochen hat beim 2:1-Sieg gegen Belgien. Natürlich die ganz, ganz bittere Geschichte bei diesem Spiel, die Verletzung von Thibaut Courtois und dann der Patzer des eingewechselten Ersatzkeepers Lammens. Das wünschst du keinem. Also ich meine, das ist dann leider natürlich immer die Story dieses Spiels und man kann nur mit ihm mitfühlen, weil das lässt einen vermutlich nicht so schnell wieder los. Ganz, ganz schade. Aber man muss auch sagen, die Spanier deutlich besser. Belgien zwar zur Pause sogar noch mit dem 1:1 ein bisschen aus dem Nichts. Und dann Spanien aber schon überlegen. Zweite Halbzeit war dann auch noch ein gutes Spiel, war offen. Und dann ist es eben diese eine Aktion, die solche Spiele entscheiden kann. Ganz bitter natürlich für Lammens. Aber trotzdem würde ich sagen, dass die Spanier da verdient als Sieger aus diesem Spiel gegangen sind. Und jetzt haben wir eben dieses große Highlight-Spiel.
Ja, ich freue mich drauf. Ich bin schon bei dir, dass die Spanier besser waren. Ich fand aber Belgien gar nicht so verkehrt. Ich finde, die haben es echt nicht schlecht gemacht. Dieser Patzer natürlich super bitter. Wir kommen gleich noch zum England-Spiel. Da gab es auch einen spielentscheidenden Patzer. Aber trotzdem ist das natürlich auch eine Qualität von einem Merino, der da vorne immer wieder reingeht, der ja eigentlich gelernter Sechser oder maximal Achter ist, der auch in Dortmunder Zeiten, vergisst man ja manchmal, auch beim BVB mal gewesen, zusammen mit Alexander Isak, da hat sich Dortmund dann gedacht, nee, also den trauen wir nicht den ganz großen Sprung zu den beiden. Die sind dann abgewandert und da hat er sogar teilweise IV in der Dreierkette gespielt unter Thomas Tuchel und jetzt dann in der vergangenen Saison so ein bisschen bei Arsenal, weil ihnen die Stürmer alle verletzt ausgefallen sind, dann zum Stürmer oder zumindest so zur falschen Neun umgeschult und da auch so ein bisschen seine Torgefahr entdeckt. Und das macht sich jetzt auch bei den Spaniern bezahlt. Wir erinnern uns ungern dran zurück, wie er vor 2 Jahren die Deutschen im Viertelfinale war es, ne?
Ja, Viertelfinale.
Viertelfinale, genau. Viertelfinale rausgeschmissen hat in der, ich glaube, 119. Minute. Dann eben in der letzten Runde bei dieser WM, die Portugiesen in der Nachspielzeit und jetzt wieder in der 88. Also der Typ ist der Legendenkiller, habe ich gelesen. Toni Kroos retired bei der Nationalmannschaft, Ronaldo retired höchstwahrscheinlich und jetzt Kevin De Bruyne, wenn man so will. Also krass, Merino, wie der abliefert, aber ja, also die Spanier sind gut, aber ich bin nicht ganz so überzeugt von den Spaniern wie du, glaube ich. Die haben zwar gegen Portugal gespielt, die aber, wenn man jetzt so rückblickend drauf schaut, nicht der ganz große Titelkandidat waren, wie wir vielleicht vorher gedacht haben. Und deshalb sehe ich sonst auch noch nicht so die ganz großen Namen, gegen die die Spanier gespielt haben. Und deshalb auch schwer einzuschätzen, wie sie dann in so einem Topspiel performen werden. Aber ich glaube einfach, diese Wucht, die Frankreich offensiv hat, die wird zu viel sein.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich meine, Mbappé kann Merino nicht retiren. Der macht, glaube ich, noch weiter, egal wie das hier ausgeht. Aber
ich glaube
auch. Also ich verstehe voll, was du sagst, aber so Österreich, Portugal, Belgien, das sind schon auch 3 Nationen, die du erstmal schlagen musst. Ich weiß, dass du jetzt auch nicht gesagt hast, dass die jetzt noch nicht abgeliefert haben. Aber auch unter anderem deshalb bin ich wirklich versucht zu sagen, dass ich die Spanier mindestens mal auf Augenhöhe sehe mit den Franzosen. Ich finde, mir wird zu schnell auch dann teilweise vergessen, weil sie nicht so ganz überzeugend spielen bisher, dass es ja trotzdem immer noch der amtierende Europameister ist, dass Spanien die letzten Duelle mit Frankreich in Halbfinals immer gewonnen hat. Also die sind schon auch bereit für diese offensive Wucht. Klar, jetzt ein Mbappé ist vielleicht noch mal mehr in Top von Dembélé, noch mal einen Sprung gemacht und. Ich sehe das ja natürlich genauso, dass diese Offensivpower Frankreichs die Weltbeste ist. Und zum Beispiel ein Lamine Yamal eben noch nicht so ganz in dem Turnier ist. Aber der hat auch schon angekündigt, ja, der bewahrt sich dann die ganz großen Momente auch für die ganz großen Spiele auf. Wer weiß.
Das würde ich auch sagen an deiner Stelle.
Ja, genau, ist schon auch schlau. Also genauso hätte ich es auch gemacht, wenn mir bisher noch nicht so viel gelungen wäre. Aber nee, also natürlich, ich glaube, die gesamte Welt sieht Frankreich leicht favorisiert und das auch überhaupt nicht zu Unrecht, aber mir wird da manchmal so ein ganz klein bisschen vergessen, was Spanien jetzt auch über die letzten 2,5 Jahre da abgeliefert hat. Also es ist einfach ein Top-Duell, auf das ich mich riesig freue und ich bin fast bei 50-50.
Also ich verstehe, was du meinst, aber für mich ist es ein schlechteres Spanien als vor 2 Jahren und ein besseres Frankreich. Und deshalb sehe ich Frankreich schon klar vorne. Klar, natürlich kannst du in so einem Spiel immer mal dann auch ein bisschen überraschend das Ganze ziehen. Es gibt einen Lamine Yamal, der jetzt gegen Belgien sein bestes Spiel hatte, aber immer noch nicht so wahnsinnig stark performt bei dieser WM. Du sagst, er hebt sich's auf. Okay, dann gibt es jetzt vielleicht die ganz große Leistungsexplosion im Spiel gegen Frankreich. Aber was ich vor allem, und das habe ich auch letzte Folge schon gesagt, so krass finde bei den Franzosen, ist, was die für eine Einheit sind. Also die spielen für sich, für Deschamps. Da sind so viele große Namen, dabei auch große Egos. Ein Mbappé in der Nationalmannschaft ist er gefühlt zu 100% akzeptiert. Ein Dembélé, das sind alles riesige Egos oder zumindest in ihrer Vergangenheit schon mal mit Ego-Thematiken Probleme gehabt oder verursacht die Probleme. Und im Moment wirkt das alles überhaupt nicht so. Der, auch wie Dembélé da nach seinem 2-0 in die Auswechselspieler reinläuft und die alle zusammen feiern, das ist eine unglaubliche Einheit, die so Bock macht. Und da, weiß nicht, da sind die Vibes gerade irgendwie auf 100% hochgedreht. Und deswegen glaube ich nicht, dass die irgendwer aufhalten kann, sollte da jetzt nicht irgendwas völlig Verrücktes passieren, irgendwelche krassen individuellen Fehler, die man jetzt nicht unbedingt vorhersehen kann. Und vielleicht noch so abschließend habe ich mir jetzt auch wieder gedacht, irgendwie völlig verrückt, dass Kylian Mbappé noch ohne Ballon d'Or dasteht. Also,
ja.
Der ist für mich gerade mit Abstand der beste Spieler der Welt. Und wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, für mich, glaube ich, auch der most gifted Player, den es so gibt. Aber er hat halt immer wieder mit so komischen Themen zu tun auf Vereinsebene, auch jetzt die abgelaufene Real Madrid-Saison, die dann verhindert, dass er überhaupt gefühlt da ganz oben mit genannt wird. Aber das ist für mich der klar beste Spieler auf dieser Welt gerade.
Ja, es ist ja leider so ein bisschen dahin abgedriftet, dass die Titelerfolge wirklich auch einfach mit reinspielen. Und da hatte er Pech oder hat es einfach nicht geschafft, auch selber dafür zu sorgen, dass seine Teams da die Titel holen, die großen. Also die Champions League jetzt zweimal an PSG gegangen, nachdem er da weggewechselt ist. Ist natürlich Wahnsinn, ne? Also der wird sich auch denken, was ist denn da los? Weil gut, man weiß es nie genau, was da jetzt so im Hintergrund vielleicht noch abging mit irgendwelchen Machtspielchen oder sowas. Da will ich jetzt gar nicht sagen, obwohl er für mich von außen immer ziemlich sympathisch wirkt. Klar, so Geldstreitereien gab es da auch. Das mal dahingestellt, aber der wird sich auch auf die Zähne beißen und denken, was ist denn passiert? Und dann ist halt ein Dembélé der große Star, der die Champions League gewinnen sollte. Aber Mbappé den Weltmeistertitel holen als Torschützenkönig, dann ist er für mich in diesem Jahr auch einer der absoluten Top-Favoriten auf den Ballon d'Or, weil er auch bei Real wieder unglaublich abgeliefert hat. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, dass die Real-Fans ihn für so eine verkorkste Saison quasi verantwortlich machen. Ich meine, der hat in 31 Spielen 25 Tore für die geschossen, war der beste Torschütze der gesamten La Liga und hat auch in der Champions League, wenn sie nicht gegen die Bayern rausgeflogen, hätte er die Chance gehabt, auch natürlich durch den neuen Modus mit mehr Spielen, den Single-Season-Record von Ronaldo zu brechen. Der hat abgeliefert in allen Wettbewerben, nur Real hat halt nichts gewonnen. Und dann kannst du heutzutage, leider muss man ja fast sagen, nicht mehr den Ballon d'Or gewinnen. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar, die da ein Wörtchen mitreden wollen. Auch, finde ich, ein Lionel Messi, der natürlich auf Vereinsebene nicht mehr auf der großen Bühne spielt, aber jetzt auf der allergrößten Bühne trotzdem wieder abliefert und seine Leistung zeigt. Ich bin auch nicht der größte Fan davon, bin ich ehrlich, obwohl ich Messi liebe, schon immer. Aber man muss es, finde ich, trotzdem so sehen. Er zeigt ja auf der ganz großen Bühne, dass er immer noch diese Leistung zeigen kann. Hat natürlich eine etwas größere Lobby als manch ein anderer. Aber auch zum Beispiel natürlich ein Harry Kane, der in der Bundesliga, in der Champions League alles kaputt geschossen hat und auch noch in diesem illustren Kreis der Top-Torjäger mit drin ist. So ein bisschen abgehängt, zwei hinter Messi und Mbappé, die ja alle noch drin sind. Also da wird es auf jeden Fall spannend. Ich bin mir sicher, dass dieser Weltmeistertitel am Ende auch großen Einfluss auf die Wahl des Ballon d'Or-Siegers haben wird. Das ist bei einem so großen Turnier nun mal so. Man erinnere sich zum Beispiel 2006 an Cannavaro, der letzte Verteidiger, der es gezogen hat, weil die Italiener eben Weltmeister geworden sind und er der Anführer war dieser Mannschaft.
Modric 2018.
Genau, richtig, gekommen. Stimmt. Ja. Rodri, glaube ich, war auch 2024 oder mit der EM. Also wenn ich mich nicht irre, vielleicht war auch jetzt
ich glaube sogar 23, als sie die Champions League gewonnen haben
mit Man City. Ja, stimmt, oder? Da war Champions League mit Dings, ne, mit Man City.
Genau.
Aber genau, es sind eben diese großen Titel, die dann auch mithelfen, was irgendwo so ein bisschen Sinn hat. Aber es gab eben auch diese Jahre, wo zum Beispiel ein Lewandowski, wo ein Neuer irgendwie so ein bisschen robbed wurde. Ich habe nochmal schnell nachgeschaut, Rodri war wirklich 24 sogar und 23 Lionel Messi. Ja, keine Frage. Wahrscheinlich wird es zwischen den dreien gerade genannten sein. Oder ein Michael Olise. Oder ein Erling Haaland. Nee, der war mit Man City dieses Jahr wirklich nicht ganz so gut. Auch wenn ich das wirklich, habe ich auch noch mal beim Spiel jetzt der Norweger gegen England drüber geredet mit einem Kumpel. Bei Haaland wird gesagt, von außen, von vielen, der hat keine gute Premier League-Saison gespielt. Ja, ja. Bei Viktor Gyökeres, Neuzugang bei Arsenal, Meister geworden, wird gesagt, der hat doch irgendwie, lass mich schnell nachschauen, irgendwie 14 Tore oder so gemacht. Tolle Einstiegssaison. Mhm. Nur zum Vergleich, Erling Haaland hatte mal eben 27 Tore und bei dem wird von einer eher verkorksten Saison gesprochen. Ja, genau, 27 bei Haaland, 14 bei Gyökeres. Da sieht man mal die Dimension, in der auch verglichen wird. Ne? Also wirklich eigentlich kompletter Quatsch.
Der wird halt total dann im Licht seines Teams gesehen. Und weil Man City dann nicht Meister wurde, ist es irgendwie eine enttäuschende Saison. Also ich finde Gyökeres eine total enttäuschende Saison. Wir wollen jetzt nicht die große Premier League-Folge draus machen, aber also für fast 70 Millionen Ablöse, 14 Ligatore ist mir ein bisschen zu wenig persönlich.
Ja, kann man definitiv auch argumentieren. Aber er ist eben Top-Torjäger beim Meister. Dann wirst du mal schnell ein bisschen besser geredet. Na, aber Premier League passt deshalb ganz gut, weil ja eben jener Erling Haaland gegen die englischen Kollegen gespielt hat. Und das war auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Habe ich mich auch riesig drauf gefreut. Ich habe sogar auf die Norweger getippt und so ein bisschen auch die Daumen gedrückt für das Ruderboot aus dem Norden. Aber die Schreie verstummen allmählich.
Ja, spannendes Spiel, sehr kontrovers teilweise hier und da. Alf Inge Haaland hat gesagt, es wurde Glückwunsch an die Engländer und an die Refs. Also da wurde schon wieder die Verschwörung gewittert. Ich finde, insgesamt geht das in Ordnung, dass die Engländer dieses Spiel gewinnen. Wieder mal eigentlich Back-to-Back, wenn man das Spiel mit Mexiko gegen Mexiko mit reinnimmt, dann Back-to-Back-Spiele, die sie einfach mit purem Kampf gewonnen haben. Und das ist dann irgendwo auch geil. Also ich finde, das macht Spaß. Auch kommen wir noch zu den Argentiniern. Auch die kriegen das hin, so Spiele dann auch mal mit Kampf zu ziehen. Und Bellingham ist für mich da der Prototyp, der da einfach vorangeht. Und das ist gefühlt so einer. Ich finde, Bellingham hat so einen Laufstil, als würde er so Gewichte durchs Wasser ziehen. Also der hat so, als ob er so Gewichte am Oberschenkel hat und so durch so einen 1 Meter hohen Pool läuft. So läuft er. Einfach so wie so eine Dampflok. Und so ist er eben auch auf dem Feld. Delivered. Macht dann das 2-1 in der Verlängerung, nachdem Nyland den abprallen lässt. Noch der Held gewesen gegen Brasilien. Und dann eben, den Ball nach vorne prallen lassen. Bellingham, genauso wie Merino bei Spanien, hat den Braten gerochen und haut ihn dann rein. Ja, was, glaube ich, kontrovers ist, kannst du ja gleich mal deine Meinung zu sagen, dieses 1-1 der Engländer, wo der Abschlag Nylands möglicherweise irgendwie die Skycam, oder eben ihre Aufhängung berührt hat und dann hätte der Abschluss wiederholt werden müssen. Wie ist deine Meinung dazu? Ich finde, nicht alle Perspektiven haben es klar hergegeben, falls es so ist. Und man hat ja auch diesen Sensor im Ball, der das eigentlich bestimmen oder bestätigen können sollte. Dann hätte dieses Tor natürlich nicht zählen dürfen.
Genau so ist es. Also wenn der Sensor da in irgendeiner Form ausschlägt, dann muss das Ding zurückgepfiffen werden, so sagt es auch die Regel. Jetzt wissen wir natürlich alle nicht genau, wie es war, weil wir auch nur, und das ist schon sehr unangenehm, will man eigentlich gar nicht, aber den Worten der FIFA glauben müssen, die ja bestreiten, dass da ein Ausschlag vorhanden war. Aber es ist so eine absurde Szene, das würde sich ja Nyland zum Beispiel, der direkt auch nach dem Treffer zum Schiedsrichter hingelaufen ist und ihm das gesagt hat, nicht ausdenken. Also du sagst ja nicht, oh Mist, wir haben ein Gegentor kassiert, warte, ich denke mir aus, dass der Ball beim Abschlag gegen die Skycam gekommen ist und deswegen nicht weitergelaufen ist. Da müsstest du ja erstmal drauf kommen. Also ich glaube schon, dass er das relativ deutlich gesehen hat und dann ist es natürlich schon höchst fragwürdig. Jetzt ist die Frage, wie kommt sowas zustande? Weil war das eine Fehlproduktion im Ball, dass der vielleicht gar keinen Chip hatte? Kann das sein? Kann sein, dass plötzlich die FIFA aussehen, ups, da warten wir einen Ball im Umlauf, der hatte gar keinen Chip. Oder haben sie es gesehen und bewusst ignoriert? Aber auch da, gibt's ja eigentlich keinen Grund für. Also ich kann es nicht richtig greifen. Fakt ist, wenn da so eine Berührung stattgefunden hat, dann müsste es regeltechnisch zurückgenommen werden, das Tor. Das ist nun mal so. Und das ist dann natürlich wirklich extrem bitter für die Norweger.
Ich habe eine Verschwörungstheorie.
Gerne.
Papa Bellingham hat sich im Spielertunnel aufgehalten. Das tut er ja ganz gerne mal, auch schon beim BVB dadurch auffällig geworden. Hat einen Ball mit reingebracht ins Stadion, einfach von Decathlon gezogen und dann da irgendwie aufs Feld gerollt, als gerade Einwurf gab oder so. Und dann haben sie mit dem weitergespielt. Und das war dann derjenige, der die Cam berührt hat.
Ja, ihr habt es als erstes gehört. Also das ist wasserdicht, glaube ich.
Bevor mir nicht einer das Gegenteil beweist.
Ja, also die Szene ist natürlich wirklich sehr merkwürdig, weil es das so in der Form ja eigentlich auch gefühlt nie gibt. Also ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern, dass das mal so passiert ist und dann ein Spiel irgendwie angehalten wurde. Nur jetzt gibt es eben auch diese Technik mit dem Chip im Ball. Wir erinnern uns alle an das Ding da bei Kroatien-Portugal, wo die Haarspitzen von Tabakovic das ausgelöst haben. Und wenn er wirklich irgendwo gegen geknallt ist, dann sei es auch nur die kleinste Berührung, dann sollte man das ja scheinbar sehen können. Also schon sehr suspekt, wirft wieder ein bisschen bitteren Beigeschmack diesem Spiel bei, was kämpferisch und teilweise auch fußballerisch einfach toll anzusehen war. Ich finde allerdings auch beim zwischenzeitlichen und dann zurückgenommenen 2:1 für die Norweger, ja, Anderson nimmt diesen Kontakt an, aber boah, ich finde auch, also Haaland macht's ungeschickt, so viel will ich mal sagen, weil er die Arme ausfährt, auch in der Bewegung. Aber wenn man sich wirklich mal an, also das ist ja schon in der Kreisliga oder Bezirksliga, Landesliga so, im Strafraum bei Ecken, da wird richtig gekämpft. Also, wenn man theoretisch da so rangeht, müsste man fast bei jeder Ecke entweder Offensivfoul pfeifen oder Elfmeter, weil da wird so viel Körpereinsatz, so viel gehalten, geschubst, gezogen, gezerrt, dass ich es immer schwierig finde, weil Anderson wirklich schon sehr leicht fällt, das Ding dann auch zurückzunehmen. In dem Fall kann ich es auch verstehen, weil Haaland, wie gesagt, diese aktiv ausführende Schubsbewegung macht, aber ich wollte es zumindest mal angesprochen haben, weil ich das irgendwie so merkwürdig finde, weil klar, manchmal hatten wir ja auch bei Deutschland dieses Ding, ne, da wird umklammert, ist nichts, dann wird wieder ein bisschen geklammert, ist ein Elfmeter, dann wird hier jeder zieht und klammert und zerrt, ist nichts, aber dann ist einmal eine etwas ausgeführte Bewegung, das ist dann wieder ein Foul. Also wo genau ist dann die Grenze oder wann ist dann mal was ein Foul bei einer Ecke und wann nicht, finde ich persönlich nicht erst seit dieser WM, sondern generell immer schon so ein bisschen schwierig.
Also ich glaube, es liegt auch hauptsächlich in der Natur der Sache, dass halt die Hemmschwelle, einen Elfmeter in so einer unübersichtlichen Situation zu geben, höher ist, finde ich auch zu Recht höher ist, als einen Stürmerfoul zu pfeifen. Mir geht es teilweise auch auf die Nerven, dass teilweise so einfach so aus Prinzip, weil jemand hinfällt, ein Stürmerfoul gepfiffen wird. Damit verhinderst du ja nicht immer ein Tor oder nimmst in dem Fall eins zurück. Oft kommt es ja gar nicht erst dazu.
Ja.
Und dann wird teilweise einfach nur, weil jemand schreit, Stürmerfoul gepfiffen. Also ich würde sagen, die Hälfte der Stürmerfouls, die da gepfiffen werden, die müssen meiner Meinung nach nicht gepfiffen werden in so Spielen. Aber für mich ist es schon ein klares Foul. Und wenn du als Haaland so doof bist, beide Hände ihm auf die Brust zu legen und abzudrücken quasi, dann bist du einfach in dem Moment so doof gewesen. Dann tut es mir leid.
Ja.
Ich habe auch sofort bei der Wiederholung gedacht, boah, also Elliot Anderson, entweder der wiegt 34 Kilo oder das war gerade, der hat sich ein bisschen darauf vorbereitet mental, dass er gleich einen Schubser bekommt. Aber es war auf keinen Fall eine Schwalbe, es war ein klarer Schubser. Gerade dieses beide Arme ausstrecken, Da kann sich kein einziger Norweger beschweren. Und deshalb, glaube ich, gilt der Groll und der Frust eher diesem 1-1, bei dem ja viele sagen, hat die Kamera oder eben deren Aufhängung berührt, als dem 2-1. Das war für mich schon zu Recht aberkannt. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube nur einfach, es pfeift sich sehr leicht ein Stürmerfoul und nicht so leicht ein Elfmeter. Aber in dem Fall war es ja dann sogar eine VAR-Entscheidung. Also da hatte es dann die gleiche Tragweite sozusagen, diese Entscheidung.
Am Ende stehen die Engländer als Sieger nach Verlängerung fest. Alle haben über das Duell Kane gegen Haaland gesprochen. Die beiden waren, ja, nur als Nebenschauplätze eigentlich im Einsatz. Haaland gerade besprochen mit diesem Foul vor dem zwischenzeitlichen 2:1 für die Norweger. Kane mit einem Abseitstor kurz vor der Halbzeit. Das war eine kuriose Phase. England wirklich komplett geschockt von diesem Traumtor der Norweger. Und dann plötzlich in den letzten Minuten der ersten Halbzeit macht erst Bellingham das 1:1 und dann plötzlich Kane das 2:1, wurde zu Recht wegen Abseits zurückgenommen. Aber da haben sie fast das Spiel auf den Kopf gestellt. Und ja, der Matchwinner heißt Jude Bellingham und der spielt eine Riesen-WM. Genauso viele Tore wie Kane, 6 an der Zahl. Und das, obwohl er ja im Vorfeld von Tuchel teilweise auch mal aus der Startelf rausgelassen wurde, hat ihn scheinbar motiviert, könnte man sagen.
Ja, Bellingham und Tuchel war ja auch noch eine interessante Geschichte nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast. Ja. Erst Tuchel direkt nach dem Abpfiff sozusagen gesagt, ja, cool, Spiel gewonnen, geiler Fight, aber spielerisch haben wir es uns schwer gemacht und haben nicht gut gespielt und er ist nicht zufrieden gewesen, hat er gesagt. Und dann hat Bellingham ja danach in der Mixzone gesagt, so, ja, also ich glaube aber, er weiß auch nicht, wie das ist, gegen Spieler wie Haaland oder Ødegaard oder Nusa oder Sörlo zu spielen. Also schon auch so ein kleiner Seitenhieb von Bellingham, der, glaube ich, einfach ein bisschen frustriert war, dass sein Coach da direkt nach Abpfiff erstmal sagt, war eigentlich Quatsch von uns. Ja, und was ich auch sehr, sehr spannend fand, Bellingham dann noch so hinterhergeschoben, hat gesagt, jetzt mal indirekt zitiert, wir haben doch jetzt gerade hier ein positives Umfeld geschaffen und ich glaube, wir sollten das aufrechterhalten für die nächsten Spiele. Also das fand ich sehr spannend, so nach dem Motto, Coach, warum jetzt diese Negativität? Wir haben hier gerade gewonnen. Das kann ja auch intern bleiben, aber dann da als erstes zu sagen, spielerisch war das heute nichts. Und damit hat er ja gar nicht Unrecht, Thomas Tuchel. Also das war nicht groß spielerisch.
Die Analyse ist theoretisch aber richtig, ja.
Genau, aber für mich spielt England unter Thomas Tuchel genauso, wie ich es erwartet habe. Ich habe vor der WM, oder haben wir beide gesagt, das ist ein Turniercoach, ein K.O.-Coach, der Tuchel. Aber das ist jetzt nicht so, dass der hier jedes Spiel 4-5-0 gewinnen wird mit England. Und deswegen überrascht das jetzt nicht so krass. Ich fand es dann interessant, eben wie die beiden so diese Aussagen sich so ein bisschen hin und her gefeuert haben. Tuchel hat es dann später auf der PK nochmal so ein bisschen relativiert, hat dann auch gesagt, so ganz so kritisch war es dann auch nicht gemeint. Aber fand ich spannend und auch cool irgendwie, dass Bellingham sich dann so ein bisschen wehrt, ob jetzt dieser Seitenhieb hätte sein müssen gegen Tuchel. Das ist die Frage. Aber war eine interessante Aktion und ja, du hast gesagt, 6 WM-Tore Bellinghams bei dieser WM. Weißt du, wie viele Liga-Tore er gemacht hat in dieser Saison?
Ich glaube auch nur sowas wie 6, oder?
Ganz genau, 6. Ja. Aber halt in 28 Spielen und nicht in 6 Spielen.
Ja, er war ja zu Recht auch kritisiert. Also der war wirklich unter seinen Erwartungen, hinter seinen Erwartungen zurück in dieser Saison bei Real. Das war vielleicht mehr ein Grund als Kylian Mbappé, dass es da nicht zu Titeln gereicht hat. Aber ja, hier liefert er voll ab. Und ja, musste eben irgendwie dann denken, man stelle sich mal vor, diese Interaktion jetzt, wie es bei Tuchel und Bellingham war, wäre bei Julian Nagelsmann und Undav oder so gewesen. Also das wäre ja, das hätte ja Wellen geschlagen wie nichts Gutes. Ja, keine Ahnung, muss ich jetzt einfach dann denken. Es gab auch schöne Aufnahmen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, aus der englischen Kabine. Die Stimmung ist da alles andere als schlecht und das war ja auch emotional nach einem wichtigen Sieg beide. Ich denke, da haben sie sich auch schnell wieder ausgesprochen. Der Erfolg steht da letztendlich auch über allem. Und den jetzt noch weiter fortzuführen, wird gar nicht so einfach, denn es wartet der amtierende Weltmeister im Halbfinale. Argentinien hat sich durchgesetzt gegen die Schweiz, auch nach Verlängerung, mit 3:1. Wie analysierst du dieses Spiel? Da gibt es ja eine Schlüsselszene, die, finde ich, auch sehr interessant ist, sage ich mal.
Ja, du wirst auf Breel Embolos Platzverweis anspielen und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es ein Hot-Tag ist, aber ich bin heilfroh, dass das so gehandhabt wurde. Ich habe mir extra nochmal seine erste gelbe Karte angeschaut, die war unstrittig und dann ist es einfach eine völlig hirnlose Schwalbe. Ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat und für mich ist es dann genau richtig, das ist das, was ich hier seit Jahren auch im Podcast fordere, endlich mal Konsequenzen für sowas. Und da wurde dann tatsächlich der VAR eingeschaltet, ist ja jetzt eben erlaubt, eine mögliche zweite Gelbe zu einer Gelb-Roten quasi zu überprüfen, die eben auch dann einzusetzen nachträglich. Das haben sie gemacht und für mich die richtige Entscheidung. Er hat natürlich seiner Mannschaft da enorm geschadet, was war es, glaube ich, 70. oder sowas. Und dann, oder sogar noch kurz davor.
Ja, so 72. Was, ja.
72. Ab dann in Unterzahl in die Verlängerung auch rein. Für mich eine sehr, sehr blöde Aktion von Embolo. Und ich verstehe auch nicht ganz, wieso. Ich glaube jetzt nicht, dass, ich glaube einfach, es war irgendwie ein, was ist es denn? Was ist denn das negative, die negative Variante eines Geistesblitzes? Ich weiß nicht.
Ja, gute Frage. Schreibt's in die Kommentare.
Naja, sowas. In dem Moment hat ihn, glaube ich, diese Idee überkommen, aber es war völliger Quatsch. Es war an der Seitenauslinie und für mich zu Recht mit Gelb-Rot runtergestellt.
Geistiger Totalausfall bei Brelembolo. Ja, ich finde es gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil mir war es jetzt in der Szene dann auch erst noch gar nicht so bewusst. Ich habe mich nämlich gefragt, hä, warte mal, war es nicht so, dass sie bei gelben Karten theoretisch nicht eingreifen dürfen? Aber genau das wurde eben jetzt geändert und das ist dann auch gut. Also es ist ja so eine quatschige Aktion von Embolo. Der hat seinem Team, die haben kurz davor den Ausgleich geschossen, waren auch wirklich gut drin im Spiel, hat ihm da so einen Bärendienst erwiesen. Komplett ohne Grund. Irgendwo im Mittelfeld an der Seitenauslinie. Also nicht, dass ich es gutheißen würde, wenn er versucht hätte, damit einen Elfmeter rauszuholen. Aber das ist ja wirklich noch bescheuerter irgendwie. Ja, macht mich wirklich fassungslos, weil du raubst deiner Nation damit gefühlt im Alleingang den großen Traum von der Sensation. Sie kämpfen sich sogar noch in die Verlängerung und dann kommt Julian Alvarez mit diesem absoluten Traumtor zum 2:1. Hinten raus Lautaro Martinez noch mit dem Schlusspunkt. Und diesmal kein Tor von Lionel Messi. Immerhin, das erste hat er wieder vorbereitet. Aber ich glaube, was war das erste?
Der gewinnt kein Ballon d'Or, wenn er so weitermacht.
Ich glaube, 8 oder so.
Ja, oder das erste nach 8 oder 9 WM-Spielen jetzt in Folge, die er getroffen hat. Ja. Also auch diese Serie reißt und trotzdem steht Argentinien erneut im Halbfinale. Und ich finde eben, bei den Argentiniern hat man jetzt auch gemerkt, also die mussten jetzt immer in die Verlängerung quasi. Also, nee, stimmt gar nicht, aber fast immer. Gegen Ägypten haben sie es ja ganz hinten raus noch gedreht. Zweimal in die Verlängerung. Aber sie ziehen diese Spiele halt. Und das ist für mich auch eine große Qualität. Klar, jetzt hat ihnen Embolo da auch ein bisschen geholfen, weil die Schweizer waren echt dran in der zweiten Halbzeit. Aber irgendwie schaffen es die Argentinier, immer wieder als Sieger vom Platz zu gehen. Und diese Qualität, dieses Bissige, dieses Wissen aber auch, dass man eben das Zeug dazu hat und dass man immer wieder die Qualität aufbringen kann, um Spiele zu drehen, um Spiele noch für sich zu entscheiden, um Spiele spät zu entscheiden, das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft. Also die sind davon besessen zu gewinnen. Die haben auch, finde ich, genau diese Spieler, die du brauchst, um diesen Spirit reinzutragen. Also so ein Paredes oder De Paul, ja, den will ich niemals begegnen. Den habe ich auch als erstes gedacht.
Also Leandro Paredes ist der krasseste Motherbleeper, den es gibt bei dieser WM. Also ich glaube, der unangenehmste Gegenspieler, den du haben kannst.
Ich weiß nicht, ob De Paul nicht sogar noch noch ja. schöner ist. Aber ja, die halten sich da die
Hand. In diesem Spiel fand ich Paredes wirklich den absoluten Gipfel.
Ja,
also das ist wirklich, was der teilweise für Fouls begeht und danach auf den Ball zeigt, ja, ist Wahnsinn.
Und dann so, noch so einen Schritt zum Gegner macht und so, was willst du denn? Ja, so, ja. Dann kommt in der 106. Also kommt Otamendi rein und droht dir noch an, dir nochmal eine reinzuhauen, ja, so gefühlt.
Genau. Gab auch so eine Szene von so zwei Schweizer an der Außenlinie so ein bisschen ineinander reingelaufen. Tagliafico kommt an und grätscht einfach beide um mit Ball. Schiedsrichter gibt dann nach kurzem Zögern Freistoß. Der Ball rollt aber zu Paredes und der nimmt den einfach mit und schlendert so Richtung eigenem Strafraum. Ja, ich glaube, irgendein Schweizer läuft ihm hinterher und im letzten Moment wirft er den so wie so ein Basketball-Jumpshot über den anlaufenden Schweizer drüber. Also das ist wirklich Shithousery hoch 10 von den Engländern erfunden und jetzt eben von den Argentiniern zumindest in diesem und auch in der letzten WM, muss man sagen, perfektioniert. Also
ja.
Das ist natürlich auf eine Weise auch wahnsinnig nervig und ich glaube, also wenn du jetzt Schweizer bist oder hätte Deutschland gegen Argentinien gespielt, ich glaube, da wäre man durchgedreht vorm Fernseher, das kann ich auch verstehen, aber das ist auch für mich auf eine Weise unglaublich beeindruckend, was das für eine, ja. Das ist so eine mentale ein mentales Bollwerk, was da auf dich zukommt. Das, also ich finde, du merkst ihn an, das sind Weltmeister, das ist fast, gefühlt fast der gleiche Kader und die sind alle 4 Jahre älter und 4 Jahre, keine Ahnung, 4 Jahre Zeit, sich mehr gefährliche Tattoos auf die Waden und die Oberschenkel tätowieren zu lassen. Und das sind einfach krasse Psychos, die da teilweise rumlaufen, aber es ist, macht sie, glaube ich, zum unangenehmsten Gegner bei dieser WM. Also ich würde lieber gegen Frankreich spielen als gegen Argentinien gerade.
Genau das ist es nämlich. Also Argentinien spielt nicht die Sterne vom Himmel, aber sie gewinnen und du willst nicht gegen sie spielen. Das hast du auch schon bei den Österreichern gesehen. Die haben die da teilweise noch gerade so im Rahmen immer wieder bearbeitet, nenne ich es mal. Leicht an der Grenze zu gelbwürdigen, noch nicht rotwürdigen Fouls, aber immer wieder Beine dazwischen, immer mal wieder ein kleiner Schubser, immer mal wieder so irgendwie dazwischen gefunkt und mal so ein kleines körperliches Ausrufezeichen gesetzt. Und ich finde irgendwie, das ist nochmal ein Unterschied bei den Argentiniern im Vergleich zu den Paraguayern. Also dieser Matias Galassa, den habe ich natürlich auch gefressen wie sonst was, gefühlt die ganze Welt nach diesem Auftritt, schon gegen Deutschland, aber vor allem natürlich gegen Frankreich. Aber irgendwie ist es bei den Argentiniern mehr so ein Präsenz zeigen, nenne ich es mal. Also ich mag wirklich Paredes und De Paul. Ich sehe die immer und denke so, Mann, das sind solche Assis. Was machen die da die ganze Zeit? Aber ja, es beeindruckt mich auch auf eine Art und Weise. Und bei Galassa war es nur so, oh Junge, hau ab. Wie kannst du noch keine gelbe Karte bekommen haben, so ungefähr. Aber die beiden, die sind so, die fressen dich im wahrsten Sinne des Wortes auf und du willst auch nicht gegen die spielen. So ein Sabitzer und so, das, die waren so angepisst, das ganze Spiel. Ja. Das hat man richtig gemerkt. Auch ein Gregoritsch, der hat aber auch wirklich bei jedem Luftduell da 3 Ellenbogen gefühlt mal in die Rippen bekommen. Das war auch schon hart an der Grenze, muss ich sagen. Aber irgendwie ist es auch so, diese Leader.
Das Game within the Game haben die absolut perfektioniert. Also du kannst die mental nicht besiegen. Und deswegen wird es so spannend, dass sie jetzt gegen England spielen. Weil das wird eine absolute, keine Ahnung, da fahren halt 2 Eisbrecher fahren da aufeinander. Das wird richtig krass, glaube ich. Ich glaube, wenn das nicht aus irgendeinem Grund eine super eindeutige Vorstellung wird, dann gibt es da mindestens 2 Platzverweise, sage ich jetzt schon. die werden sich, das wird am Ende ein Cagefight, wird das. Das wird hier WWE, glaube ich.
Würde ich nehmen, sage ich ehrlich.
Ja, ganz kurz noch, ist mir noch von vorhin im Kopf geblieben. Würdest du Breel Embolo eine gute Absicht bei dieser Aktion unterstellen oder nicht?
Gute Absicht?
Sich da fallen zu lassen.
Inwiefern? Also
ja, wollte er seiner Mannschaft damit helfen, dass er sich da fallen lässt? Also klar, er will vielleicht irgendwie einen Freistoß, aber also würdest du sagen, das war eine gute Absicht?
Nee. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er Angst davor hatte, dass Paredes ihn wirklich trifft und da schon mal vorsorglich abgesprungen ist. Aber er hat sich ja auch ganz komisch, also er hat ja gemerkt, dass er nicht getroffen wurde, hält sich dann auch den Körper da so ganz komisch, als ob es kein VAR geben würde, der das alles nochmal genau anschaut. Das war einfach Quatsch, diese Situation.
Weil dann ist es nämlich interessant, das passiert nämlich ganz vielen, du hast es vorhin auch als Bärendienst bezeichnet. Und der Bärendienst setzt voraus, dass du eigentlich eine gute Idee hattest, sie aber dann schiefgegangen ist. Mm. Und man sagt immer so, wenn man eben so einen Fehler macht, der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, in dem Fall fand ich es einfach nur dumm und gar nicht ein positiver Gedanke.
Dann nehme ich also, das hiermit zurück. Nicht, danke.
Einfach, ich fand es nur, weil mir das oft auffällt, seit ich das irgendwann mal gelesen habe, dass eben der Bärendienst sich dadurch definiert, dass er eine gute Absicht war und die aber dann quasi nach hinten losgegangen ist und am Ende dann dir oder deinen Mannschaftskollegen in dem Fall geschadet hat, passt das da nicht, wird aber im Sport ja super oft verwendet. In dem Fall würde ich aber sagen, ist die positive Absicht nicht wirklich zu erkennen. Das war, glaube ich, einfach ein Brainfart.
Leider ja, aber wir haben es gerade ja fast schon selber beantwortet, glaube ich, weil es war ja Paredes, der da auf ihn zukam und wie gesagt, vor dem würde ich auch lieber ausweichen, nur vielleicht nicht in Form einer Schwalbe, sondern ich würde einfach, soweit es geht, wegrennen. Er würde mich
nach Hause gehen, ich würde einfach, Wohnsitz ummelden.
Ich muss los.
Bitte lassen Sie mich in Ruhe.
Ja, das Halbfinale steht, 4 Mannschaften sind noch da, wie schon zu Beginn gesagt, die Top 4 auch der Weltrangliste sind die Top 4. Der Weltmeisterschaft. Du hast deinen Favoriten schon genannt, die Franzosen. Ich glaube, das sind sie auch für mich. Aber wie gesagt, ich glaube, die Spanier, die können da vielleicht ein Wörtchen mitreden. Und wir haben es gerade analysiert, Argentinien gegen England, das wird ein Cagefight, auf den man sich definitiv freuen kann. Auch da vermag ich es jetzt gar nicht zu sagen, diejenigen kommen klar weiter. Das wird, glaube ich, einfach ein spannendes Spiel. Es kann in eine Richtung kippen, aber ich kann jetzt nicht sagen, in welche.
Ja, ich glaube, dass also England, Argentinien ist für mich, glaube ich, das offenste Spiel, das wir bei dieser Weltmeisterschaft hatten bisher, also zumindest mit High Stakes. Das ist so schwer vorherzusehen. Das kann eine Mannschaft mit 2 Toren Unterschied gewinnen, das kann mit 3-3 ins Elfmeterschießen gehen, das kann mit 0-0 ins Elfmeterschießen gehen, also da ist alles möglich. Deswegen, das ist ja das Geile, das sind zwei Mannschaften, die wirklich jetzt in den letzten Spielen brutal durch Fight auch vor allem aufgefallen sind, die Engländer noch einen Ticken mehr, beziehungsweise da war vielleicht das Spielerische noch ein bisschen schwächer, aber trotzdem, man hat ja gesehen, die Engländer haben auch mit Saka, mit Kane, mit Bellingham Spieler in ihren Reihen, auch mit einem Eze, der immer wieder was angedeutet hat, finde ich, die in einem Moment plötzlich ein Tor schießen können, aus gefühlt total wenig. Und das haben die Argentinier auch. Also da ist dann auch egal, wie vielleicht das Spiel bis dahin lief, kann trotzdem plötzlich was entstehen. Deswegen, also ich glaube tendenziell ein Ticken pro Argentinien, einfach weil ich die auch spielerisch noch ein bisschen besser finde und weil die noch ein bisschen abgezockter sind, meiner Meinung nach. Mhm. Weil die auch bisher nicht so diese Fehler machen, von denen die Engländer dann auch teilweise profitiert haben. Mexikaner haben dann Ball ganz im Aufbauspiel ganz früh verloren. Dann eben jetzt Nyland mit dem Abpraller. Das sind so Sachen, die den Argentiniern gefühlt nicht passieren. Und ja, bei Spanien, Frankreich, ich habe es gesagt, also ich bin klar pro Frankreich. Ich glaube, ganz wegverteidigen kannst du die Spanier dann auch nicht. Wobei ich es auch nicht für unmöglich halte, dass die Franzosen sogar zu Null spielen. Aber ich glaube schon, dass sie das klar gewinnen.
Wir werden drüber sprechen, wenn es soweit ist. Und das stimmt mich glücklich. Bis dahin, dir Moritz, vielen, vielen Dank und euch da draußen auch ganz lieben Dank. Das Feedback auf die letzten Folgen ist wirklich sehr, sehr schön. Danke dafür, danke, dass ihr mit dabei seid. Danke, dass wir mit euch diese Weltmeisterschaft begleiten können, auch wenn es die deutsche Mannschaft nicht so weit geschafft hat. Wir sind immer noch dabei. Darüber freue ich mich, Moritz, und wir schauen mal, wer es denn ins Finale schafft. Bis dann.
Bis du mich eben dran erinnert hast, hätte ich schon fast vergessen, dass die deutsche Mannschaft mitgemacht hat bei diesem Turnier, Anton. Ist gefühlt schon eine halbe Ewigkeit her.
Ja,
aber zum Glück können wir uns auf erfolgreichere Teams fokussieren. Es macht mir genauso viel Spaß wie dir und ich freue mich jetzt schon, die beiden Halbfinals aufzudröseln. Bis dahin, schöne WM-Abende euch und ciao.